Da. Ja, wir haben viel Grund zur Hoffnung, das haben wir heute schon gehört. Vielen Dank für die Lobpreiszeit. Ich genieße es immer wieder, in der Gegenwart unseres Herrn aufzutanken. Und ich brauche das auch immer wieder, gerade auch in dieser Zeit. Wir haben gemerkt, dass diese Predigtserie, in der wir stecken, brandaktuell ist. Ich weiß nicht, wie ihr die aktuelle Situation erlebt, gerade jetzt mit diesem Corona. Ich empfinde diese Situation sehr als eine Herausforderung. Ein kleines Beispiel aus meinem Alltag. Ich gehe gerne ins Fitness und ich war dann am Mittwoch im Fitness und schon am Anfang, als ich da reingekommen bin, habe ich das Personal beobachtet und ich nahm so eine Belastung wahr, ja, so eine Schwermütigkeit, so eine Verunsicherung. Die Leute wussten auch nicht, ja, wie geht es weiter, müssen wir jetzt zumachen? Viele Leute haben auch mitgelitten. Es ist ja auch schade, wenn so ein tolles Geschäft oder auch so ein Fitnesscenter zugehen muss und dann vielleicht Konkurs geht. Und das hat mein Herz auch irgendwie bewegt. Und ich denke, ihr kennt das vielleicht aus eurem eigenen Leben oder aus dem Umfeld, wenn ihr mit den Leuten sprecht, da wo ihr wohnt, dass auch Leute verunsichert sind. Einige resignieren, einige haben so viel Angst. Und wir merken auch, dass diese Hoffnungslosigkeit sich in unserer Gesellschaft auch breit macht. Am Anfang wurde es vielleicht noch belächelt. Ja, ja, dieses Corona und jetzt da mit den Masken und die Leute aus dem Wallis jetzt am Anfang Party gemacht und jetzt sind sie die Schlimmsten mit den Vorkehrungen. Und wir merken aber, dass auf die Dauer, dass das etwas mit uns macht. Ja, es lässt uns nicht kalt. Und deswegen ist auch das Wort, das wir heute anschauen, das lässt uns hoffentlich auch nicht kalt. Es ist eine großartige Ermutigung, die uns hier Paulus zuspricht. Und das ist auch immer das Schöne, wenn wir aus dem Wort Gottes lesen dürfen. Da ist so viel Ermutigung für uns Menschen drin. Und wir brauchen das immer wieder, gerade auch in Notzeiten, in der wir jetzt aktuell gerade auch stecken. Und wir schauen uns heute im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 11 bis 13 an. Die Predigt ist überschrieben: Wer hofft, der betet, wer betet, der hofft. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, mit mir diese Stelle aufzuschlagen. Römer, Kapitel 12, Verse 11 bis 13. Ich habe sie hier mal aus der Lutherbibel mitgebracht. Das ist meine Lieblingsbibel, sehr kurz benannt. Ich lese uns die Verse 11 bis 13. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Das ist eine sehr alte Übersetzung, ihr seht, 1984. Und trotzdem finde ich das immer wieder gut, so auf den Punkt gebracht. Ich habe euch aber heute auch noch eine andere Übersetzung mitgebracht, die genau gleiche Stelle in der neuen Genfer Übersetzung. Die lese ich uns auch vor. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dienst dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Soweit zum Bibeltext. Martin Luther übersetzt das Wort in Vers 11, das griechische Wort mit träge. Das kann auch mit zögern oder faul sein übersetzt werden. Der Satz könnte auch in unserem modernen Deutsch so etwa so lauten: Lasst in eurer Bereitschaft nicht nach. Wir sollen brennend sein. Brennend, das ist so etwas, ja, ein Bild, das wir kennen, wenn wir ein Feuer machen. Und wenn wir da noch Holz reingeben, dann brennt das so richtig schön. Und so soll es auch mit unserem Glauben sein. Wir sollen brennend sein für Gott. Einfach auch diese Leidenschaft, diesen Eifer, diese Motivation. Und wir merken aber auch, wenn das Paulus so sagt, das ist nicht so einfach für uns Menschen, ja, das auszuleben. Und das wird uns aber auch geschenkt. Wir können das nicht selber produzieren, das merken wir ja auch. Manchmal sind wir motiviert und sehr schnell sind wir dann auch wieder demotiviert. Das ist einfach so bei uns Menschen. Aber Paulus erinnert uns daran, dass wir wirklich das leben, was wir als Christen sind. Und was sind wir? Christen. Wir sind Hoffnungsträger. Wie zum Beispiel dieses Licht hier. Übrigens herzlichen Dank für die schöne Deko, die hier immer wieder steht. Wir sind so ein Licht. Hoffnungsträger sind wir. Und das ist etwas Geniales. Deswegen erinnert uns Paulus auch immer wieder daran. Es erinnert auch mich immer wieder daran, dass wir Hoffnungsträger sind. Wir singen vom Licht des Lebens. Jesus ist das Licht und wir dürfen auch scheinen in unserem Umfeld, da wo wir stecken. Und das können wir eben nicht selber machen. Das ist wie mit dem Feuer. Wir brauchen dieses Holz, wir brauchen eine Zündquelle. Und diese Zündquelle, das ist eben Gott selbst, der Heilige Geist, der unser Herzen anzündet. Weil unsere Herzen sind oft manchmal so kalt. Ja? Und deswegen brauchen wir immer wieder dieses Feuer, das der Heilige Geist schenkt. Und das ist ein Geschenk, das er uns macht. Damit dieses Feuer wachsen kann. Wir werden aber auch von Paulus darauf hingewiesen, dass wir dieses Feuer, das in uns lebt, dieser Heilige Geist, dass wir den nicht betrüben. Ja, man kann den Heiligen Geist auch betrüben, man kann ihn fast auslöschen, dieses Feuer, ja, indem dass man irgendwie Wasser drüber schüttet oder schlechte Gedanken oder alles Mögliche und irgendwann hat man dann auch keine Hoffnung mehr. Und das sollen wir eben nicht tun. Wir sind Beschenkte und dürfen weiter schenken. Und in der Bibel heißt es, Gott schenkt nicht nur das Wollen, sondern eben auch das Vollbringen. Ja? Liegt nicht an uns. Es ist nicht von uns abhängig. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Was unterscheidet uns Christen eigentlich von den anderen Menschen? Ja? Das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es natürlich ein Gleichnis in der Bibel. Da geht es darum, dass Jesus ein Gleichnis bringt. Und das sind zwei Männer, beide bauen ein Haus. Der eine, der baut auf Sand und der andere, der baut auf Felsen. Und jetzt sieht man ja keinen großen Unterschied. Bei uns Christen ja manchmal auch nicht. Man sieht keinen großen Unterschied, zum Teil. Wir leben so wie die anderen, aber beim Haus ist es wie bei uns Menschen. Wenn die Sonne scheint, dann geht es beiden gut. Ja, beide können lachen, beide sind fröhlich. Aber wie sieht es dann aus, wenn es eben mal tobt, wenn es stürmt? Wenn eben mal Nöte kommen, wenn eben mal Bedrängnis auf uns eindringt, wie verhalten wir uns dann? Und der Mann, der da auf Sand gebaut hat, wenn der Sturm kommt, dann fällt das Haus zusammen. Aber wenn wir auf einem Felsen gebaut haben, dann kann es auch mal stürmen, da kann mal eine Not kommen. Dann fällt das Haus nicht gleich zusammen. Das Fundament, das ist lebenswichtig, das ist entscheidend. Und auf das möchte Jesus Christus auch uns Menschen immer wieder hinweisen. Was ist unser Grund? Was ist unser Fundament? Auf was stehen wir? Als wiedergeborene Christen stehen wir auf einem sicheren Grund, auf Jesus Christus. Und in 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir müssen keine Angst haben vor einem Corona. Aber Respekt, wir haben eine Hoffnung, die einen festen Grund hat. Glauben wir das? Sind wir wirklich davon überzeugt, dass das so ist? Oder sind wir auch oft so verängstigt wie alle anderen Menschen, die Jesus Christus nicht kennen? Wir haben eine gegründete Hoffnung mit einem festen Grund. In Vers 12 heißt es, freut euch über die Hoffnung, wenn Nöte kommen. Ja, was ist Hoffnung? Wenn ich mit den Leuten so im Gespräch bin, dann sagen mir viele Leute, ja, wir haben auch irgendwie eine Hoffnung. Wir hoffen an das Gute, es kommt schon gut, du musst einfach nur positiv denken. Doch unsere Hoffnung ist nicht einfach so eine vage Hoffnung, sondern es ist eine feste Hoffnung, eine gegründete und begründete Hoffnung. Es ist keine vage Vermutung, es könnte vielleicht sein, sondern es ist eine Gewissheit, die uns Jesus Christus vermittelt. Weil Gott selbst in Jesus Christus auf die Erde kam, haben wir eine Hoffnung. Er hat für unsere Schuld bezahlt, für all das, was wir verbockt haben in unserem Leben. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod verspricht er uns. Nehmen wir diese Hoffnung an, in unserem Leben, persönlich für uns. Er lädt uns dazu ein, diese Hoffnung für uns anzunehmen. Wir als Gemeinde, wir stehen nicht nur auf einem Grund, sondern wir stehen auf dem sichersten Grund, den es gibt. Wenn Jesus Christus etwas legt, wenn er ein Fundament legt, dann hat es Bestand bis in die Ewigkeit. Es gibt nichts, das dieses Fundament erschüttern könnte, zerstören könnte. Da gibt es gar nichts. Auch wir Menschen, wir können es nicht zerstören. Was Gott angefangen hat, das wird auch vollenden. Bei uns Menschen ist es manchmal anders, ja? Wir nehmen uns etwas vor, wir sagen, ja, wir kommen dann. Wir machen ab, wir machen dann das, wir spielen mit den Kindern, wir machen das. Und dann merken wir, wir halten es nicht ein. Unsere Versprechungen sind leer. Nicht immer. Wir halten es manchmal schon. Aber unser Wort ist nicht so sicher. Bei Gott ist es anders. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch. Er kann das halten. Und er wird es halten. Und das ist eine wunderbare Hoffnung. Und diese Hoffnung, die bewegt unser Herz. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir irgendwie aus einem Zwang hieraus irgendwie dankbar sein müssen oder irgendwie es für Gott tun müssten. Das ist nicht so, sondern es ist eben diese Hoffnung, diese Liebe, die uns dazu antreibt. Das ist nicht unser Verdienst. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Was für eine wunderbare Hoffnung haben wir. Und deswegen haben wir auch diese Freude in Jesus Christus. Die kann man nicht so richtig beschreiben. Das muss man selber erleben, sonst glaubt dir das niemand. Und Gott sei Dank können wir Gott erleben. Er sagt, wenn wir ihn wirklich suchen, dann lässt er sich von uns finden. Ja, und manchmal ist es auch so, dass wir in unserer Not manchmal auch betrübt werden. Ja? Manchmal sind wir nicht so standhaft. Manchmal wackeln unsere Knie. Wir sind verunsichert. Und das merken wir auch, wenn es um den Gottesdienst geht. Jetzt müssen wir eine Maske anziehen. Das verunsichert mich auch. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Ich sehe euch nicht so. Aber vorhin, ich war sehr dankbar, dass wir gebetet haben, weil da habe ich schon ein bisschen die Stimmung wahrgenommen von euch. Und das ist so wichtig. Wir müssen wissen, wie geht es uns denn? Es geht nicht nur um uns selber. Ja, auch wenn die Welt uns das immer wieder einredet, die Welt dreht sich um uns selbst. So ist es eben nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass es euch, ich gehe jetzt mal davon aus, euch geht's gut. Auch oben, in den obersten Reihen, ja. Sehr gut, sehr gut. Also ich Daumen hoch. Diese Likes, die kennen wir, also die Jungen kennen das. Ja, und Jakobus, in Jakobus 1, Vers 6, Da wird uns beschrieben, wie das ist, wenn man eben keine Hoffnung hat oder wenn das immer so in Schüttern, ja, in Schleudern kommt. Da lesen wir, dass wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Also ich persönlich möchte nicht so eine Meereswoge sein, die sich immer ein bisschen nach links und dann wieder nach rechts, nach vorne und dann wieder zurück bewegt, sondern ich möchte standhaft sein. Und Jesus Christus bietet uns diese Standhaftigkeit. Er ist der feste Grund. Das nicht bei jedem Windlein. Da kommt wieder eine andere Meinung und dann springen wir gleich wieder auf diesen Zug auf. Oder dann sagt der andere das und dann, oh ja, genau. Sondern, dass wir einfach mal standhaft bleiben. Auf einem festen Fundament gegründet. Und das ist das, was Jesus Christus uns auch verspricht. Und deswegen gehört Hoffnung, Bedrängnis und Gebet zusammen. Wer hofft, der betet. Wer betet, der hofft. Ja, und das auch im Bedrängnis. Umgang mit Nöten. Standhaft bleiben in Bedrängnis. Wie gehen wir mit Nöten um? Sind wir standhaft? Wir haben es ja im ersten Teil der Predigtserie auch gehört. Die Jünger, die hatten auch eine Not. Ja? Im Garten Gethsemane haben wir gehört von den Jüngern. Jesus hat sie dazu aufgefordert und gesagt, hey, bleibt wach mit mir, wache zusammen mit mir. Er wollte doch nur, dass sie mit ihm zusammen beten, in dieser schwierigen Zeit für ihn. Aber in Matthäus 26, Vers 41 haben wir dann gelesen, Jesus hat sie nochmal aufgefordert, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, wir Menschen, wir sind schwach. Das zeigen wir nicht so gerne. Wir versuchen auch immer alles schön zu überdecken. Da gibt es ja ganz einfache Beispiele. Also ich weiß noch, bei mir am Arbeitsplatz, das ging etwa so. Ich habe eine Schwäche, ich habe etwas falsch gemacht. Ja, was mache ich dann? Ich schaue, was macht denn der andere alles falsch? Und dann lenke ich einfach die Aufmerksamkeit von mir, von meiner Schwäche, auf den anderen. Und dann ist ja klar, dann stehe ich ja gut da. Ja, wir haben das unsere Strategien. Aber echte Schwäche zugeben, zu sagen, ich habe es verbockt, ich habe es falsch gemacht, und dann auch dazu zu stehen, das ist eine andere Geschichte. Und deswegen sind wir Menschen schwach. Und der Teufel weiß darum, um unsere Schwachheit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben. Das haben wir vor 2 Wochen gehört. Gebet ist eine Beziehung. Es ist eine Wechselwirkung. Gott spricht, wir antworten. Es ist ein Dialog, nicht nur ein Monolog. Das macht eine Beziehung aus, das merkt ihr ja. Wenn 2 Leute zusammen sind und der eine predigt den anderen oder spricht den anderen immer, textet ihn sogar zu und der andere kann nie was sagen, ist das nicht so eine gute Beziehung. Es ist ja eine einseitige Beziehung. Ich weiß nicht, ob der andere dann zufrieden ist. Es braucht eben immer beides. Es ist ein Dialog. Wir haben eine Verantwortung, dass wir diese Beziehung zu Gott auch pflegen, aber auch zu unseren Nächsten. Übrigens in dem Wort Verantwortung, da steckt noch ein anderes Wort drin. Steckt das Wort Antwort drin. Was ist unsere Antwort, wenn eine Not kommt? Können wir sagen, wenn wir in einer Not sind, dass wir auf einem sicheren Fundament stehen? Wir als Christen, wir sind Optimisten und das mit gutem Grund. Wir haben einen lebendigen Gott. Er kann helfen. Woher kommt meine Hilfe? Ja, woher kommt sie? Meine Hilfe kommt vom Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Was für ein tröstendes Wort, das uns auch der Psalter hier sagt. Nöte sind auch immer Prüfungen in unserem Leben. Es wird sichtbar, wie wir uns verhalten und auf was wir in unserem Leben vertrauen. Ich erinnere mich noch gut an eine Aussage. Ich hatte das Privileg, ab und zu mal einen Missionseinsatz zu machen. Und da hat mir ein Bruder in Christus gesagt, hört bitte nicht auf, zu beten, dass diese Nöte aufhören, sondern betet, dass wir in diesen Situationen standhaft bleiben. Und diese Aussage hat mich tief berührt. Oft wollen wir doch diese schwierigen Situationen gerne einfach mal wegbeten. Ja Gott, jetzt kommt die Krankheit, bitte heile mich. Gott, jetzt kommt das, bitte mach das weg. Manchmal wollen wir einfach davonrennen, weglaufen. Oh, da ist sie, nein. Können wir diese Situation auch mal annehmen? Paulus musste das auch. Er hat auch gebetet, nimm diesen Stachel weg. Nimm diese Last von mir weg. Dreimal. Und Gott hat gesagt, nein. Ich gebe dir aber die Kraft, damit du mit dem leben kannst. Doch es kommt einfach die Zeit, auch in unserem Leben, dass wir uns diesen Bedrängnissen, diesen Nöten uns stellen müssen. Wir können nicht immer davon rennen. Aber wir dürfen mutig diese Verantwortung wahrnehmen und annehmen. Wie Luther gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und Martin Luther war in einer harten Bedrängnis. Es ging bei ihm um Leben und Tod, als er standhaft bleiben musste, als es um seine Schriften und die 95 Thesen ging, die er gegen die katholische Kirche aufgestellt hat und gesagt hat, Fegefeuer, Ablasshandel, das geht nicht, das widerspricht der Schrift. Übrigens, gestern war ein ganz besonderer Tag. Weiß jemand, was gestern war? Was war gestern? Reformationstag, Amen! Das ist wichtig, das müssen wir wissen. Gestern, Thesenanschlag, Martin Luther, die 95 Thesen. Sonst würde es uns nicht geben. Sonst wären wir heute noch katholisch. Vielleicht würde sogar noch das Fegefeuer und den Ablasshandel gepredigt werden, der weit von der Heiligen Schrift entfernt ist. Aber Gott sei Dank sind sich die Kirchen heute einig, dass wir uns nicht mit Geld irgendwie loskaufen können oder uns in den Himmel rein verdienen können. Für uns Christen ist es nicht so gewohnt, dass wir in Nöte geraten. Ja, uns geht es relativ gut. Wir wurden auch verschont im Zweiten Weltkrieg. Wir hatten das schon mitgekriegt, aber die neutrale Schweiz und die Banken, wir haben uns da schön aus allem rausgehalten, mehr oder weniger. Aber für den größten Teil der weltweiten Gemeinde von Jesus Christus ist die Not Alltag. Ich habe euch hier den Verfolgungsindex von 2020 mitgebracht, von Open Doors. Und da gibt es einige Christen. Das sind einfach die Verfolgten, also die Roten. Also da ist es sehr, sehr gefährlich. Da möchte ich jetzt nicht leben. Wir werden dann, ja man sieht's, wir werden dann auch noch einen Gottesdienst dazu hören, über die verfolgten Christen, über Open Doors. Ich bin sehr gespannt. Einfach, dass wir das im Hinterkopf halten. Das, was wir hier haben, diese Religionsfreiheit, dass wir uns einfach so treffen können, das ist ein Privileg. Ich habe erst letzte Woche gehört, dass eine Frau in Frankreich geköpft wurde, in der Kirche, eine 70-jährige Frau. Das hat mein Herz bewegt und ich wurde richtig traurig. Das, was wir hier haben, das ist ein Privileg. Vergessen wir das nicht. In unserer Wohlstandsgesellschaft. das kann uns auch blühen. Frankreich ist nicht so weit weg von der Schweiz. Hoffnung und Bedrängnis, die gehören zusammen. Das ist wichtig. Leiden für Jesus und erhoben mit Jesus zu werden, das gehört zusammen. In Römer 8, Vers 17 und 18 heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und Paulus ist voller Zuversicht, wenn er dann in Vers 18 auch noch sagt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich bringe immer das Beispiel, das finde ich ein schönes Bild, wenn man den Augenblick mit der Ewigkeit vergleicht oder unser irdisches Leben hier auf der Erde mit der Ewigkeit, dann sind diese Bedrängnisse, diese Nöte wie ein schlechter Traum, ja, ein Albtraum. Wir haben schlecht geschlafen im Verhältnis zur Ewigkeit. Ja, wir leiden oft unser ganzes Leben lang, aber im Vergleich zur Ewigkeit ist das nur eine schlechte Nacht gewesen. Bleiben wir standhaft im Wissen, dass Jesus Christus bei uns ist, bis ans Ende der Welt. So sagt er es uns auch zu, Matthäus Evangelium 28, Vers 20. Das ist bis heute so. Und das erleben die Christen weltweit, nicht nur wie hier in Thusis. Bedrängnis treibt uns ins Gebet. In der Bedrängnis beten wir als Hoffende zum Herrn. Oft hören wir das. Leute, die richtig in der Bedrängnis sind, in einer Not, die beten, komm bald, Herr Jesus. Paulus ist das Gebet sehr wichtig. Das zeigt er immer wieder in seinen Briefen, wenn wir im Neuen Testament schauen. Da schreibt er immer von seinem unablässigen Gebet, dieses standhafte Gebet. Und er wartet auch von den Gemeinden, dass sie beten. An den verschiedenen Orten, dass sie mit treuem Einsatz dabei sind, auch im Gebet. Auch diese Gemeinde hier in Thusis, der wurde auch mal ein Wort mitgegeben. So habe ich es gehört von den Älteren, als Armin Mauerhofer hier war, hat er mal ein Wort an die Gemeinde gerichtet. Und er hat gesagt, liebe Gemeinde, betet für den Pastor jeden Tag und auch für die Gemeinde. Betet jeden Tag. Nehmen wir uns dieses Wort zu Herzen. Paulus hat es schon gesagt, Jesus hat es uns auch schon gesagt. Wir müssen es aber immer wieder hören, weil wir vergessen manche Dinge auch sehr schnell. Der Widersacher, der schläft nicht. Sind wir uns dem bewusst? Beharrlich im Gebet bleiben? Ja, was ist damit gemeint? Das griechische Wort, das könnte im Deutschen auch etwa so lauten, es geht da um dieses dauernde Dranbleiben, bedacht sein, dieses beharrlich bleiben im Gebet. Das ist eine tiefe Entschlossenheit. Und auch einen Willen, den können wir nicht selber produzieren. Wenn wir Gott erlebt haben und wenn wir das mal erlebt haben, dann kommen wir gar nicht drum herum weg. Wir wollen immer wieder in dieses Gebet einsteigen. Und es kann uns nicht egal sein, was in unserer Welt passiert. Aber es ist Gottes Wirken, der das in uns bewirkt. Wir können uns schon gewisse Spielregeln aufladen. Dann und dann mache ich das mit einer gewissen Disziplin. Aber das hat nicht wirklich ich weiß nicht, ob sich das bewähren wird auf die Zeit. Sondern es ist eben dieses Feuer, das der Heilige Geist in uns entfachen muss. Aber wir können uns danach ausstrecken. Wir können auch um eine Gebetslast bitten. Ja, wer bittet, dem wird gegeben. Die Urgemeinde, die hat täglich gebetet. Am Anfang war das drin. Fixe Gebetszeiten, sage ich dem jetzt mal. Daniel hatte auch fixe Gebetszeiten. Morgen, Nachmittag, am Abend gebetet. Und auch wir als Gemeinde, wir haben uns auch mal dazu entschieden, eine Gebetszeit zu haben, eine fixe Gebetszeit. Und für die, die es nicht wissen, es wäre der Mittwochabend um 8 Uhr. Da beten wir, also nicht den ganzen Tag, nur eine Stunde. Es hat alle herzlich dazu eingeladen. Ja, und vielleicht denkt ihr, ja, jede Woche, das ist schon noch viel und so. Dann sage ich, ja, da kommen alle 2 Wochen. Ja, alle 2 Wochen, das ist also wirklich sehr viel. Ja, dann fangen wir doch einfach mal einmal im Monat an. Einmal im Monat, eine Stunde. Mittwochabend, das wäre doch was. Fixzeit. Beständig. Jeden Monat einmal. Das wäre doch ein Ziel. Ja, wir Menschen, wir brauchen Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten kommen nicht von alleine. Das fängt schon als Kind an. Was bringen wir den Kindern bei? Also mir zum Beispiel wurde beigebracht, wenn ich etwas bekomme, sage ich Danke. Es gibt Leute, denen gibt man was, die sagen nicht Danke. Hä? Was ist denn da los? Das ist respektlos. Deswegen, diese guten Gewohnheiten, die muss man erlernen. Das ist ein Prozess. Das ist nicht selbstverständlich. Eine gute Erziehung ist nicht selbstverständlich. Das unablässige Gebet. Das ist auch ein Wunder, das der Heilige Geist schenkt. In uns. Wenn wir entzündet sind, dem Heiligen Geist, dann wird es automatisch ein Wunsch. Es ist kein Druck, es ist ein Bedürfnis. Und das ist auch eine Folge des neuen Lebens mit Jesus, das uns geschenkt ist. Es ist ein Geschenk, dass wir beten dürfen. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir auch immer wieder vor Gott kommen können. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Nützen wir auch diese Möglichkeiten. Und ein anderer Punkt in Vers 13, dass wir Anteil nehmen an den Geschwistern, an den Brüdern, an den Schwestern, die auch leiden. Wir müssen jetzt nicht ans Ende der Welt, zu den verfolgten Christen. Es ist wichtig, dass wir die auch im Gebet immer einschließen, aber wir haben es sogar vor der Haustür. Der Sitznachbar, der hat auch Leiden, hat auch Bedürfnisse. Und den dürfen wir uns auch annehmen. Nehmen wir uns ihrer Sache an. Manchmal geht es auch gut, ist auch schön, praise the Lord. Aber manchmal haben wir auch Leiden. Einfach, dass wir achtsam sind, auch auf unsere Menschen in unserem Umfeld. Und jetzt möchte ich mit euch noch das Ganze, was wir gehört haben, in einer Skizze bildlich erarbeiten, damit es uns ein bisschen besser bleibt. Und dazu habe ich noch die Verse hier nochmal eingeblendet. Und jetzt fangen wir mal an. Ihr habt die Verse vor euch, also ich brauche schon ein bisschen eure Mitarbeit. Was könnte zu oberst stehen? Was ist das Wichtigste heute, was wir gehört haben? So? Schlagwort? Gebet, ja? Beharrlich, ja? Okay. Hoffnung! Sehr gut. Hoffnung. Hoffnung. Und dann hatten wir doch die Hoffnung. Irgendwas mit dem Grund. Wie war das jetzt schon wieder? Was ist unser Grund? Also ich mache mal einen Pfeil nach unten, ihr könnt es euch noch überlegen. So, was ist unser Grund? Was haben wir gehört? Unser Fundament. Amen. Ja. Sehr gut, Bonuspunkte. So, kann man es lesen? Geht's? Ja, oben bin ich mir nicht sicher. Könnt ihr es auch lesen? Nicht? Ihr wisst, ja, ihr hört es ja. Gut. Okay, das ist sozusagen der erste Schritt. Ja, und jetzt gibt es noch einen anderen Schritt, der zweite. Also wir, ich mache jetzt mal eine Person, Strichmännli. Das kann für jede von uns stehen. So, und das hat ja eine Auswirkung. Wir stehen auf dem Fundament, Jesus Christus. Er ist der Grund. Ich schreibe jetzt nicht so schön, aber ihr könnt es lesen. Genau. Ich habe auch noch Arme. Und das macht etwas mit mir, wenn ich auf einem Grund stehe. Ja, es gibt mir eine Sicherheit, sehr wichtig. Und wir hatten es ja davon, dass Gebet eine Kommunikation ist. Ja, Gott schenkt mir Sicherheit, Grund, und aus dem heraus möchte ich Gott. Was möchte ich Gott? Danke sagen. Und die Auswirkung dazu? Ja, genau, beziehungsweise das Ganze. Ich möchte ihm dienen. Eine Antwort geben, dienen. Ich schreibe jetzt, ihr wisst es ja, dass es um Römer 12, ich schreibe einfach Vers 13 auf. Wir haben sie eingeblendet. Vers 13. Nein, Vers 11. Gut, habt ihr aufgepasst. So. Das ist der zweite Schritt. Und die Hoffnung, das wäre Vers 12. Sehr gut. Ja, da schreibe ich es jetzt aus. Gut. Schauen wir da noch. Schwarz. Und diesen Grund, der wurde ja gelegt durch Jesus Christus. Und das ist, wie wurde der Grund gelegt? Was denkt ihr? Was ist das Evangelium? Amen. Das Erlösungswerk Jesu, genau. Der Opfertod. Ich mache jetzt JC. Steht für Jesus Christus und ein Kreuz. Kennt ihr noch eine Bibelstelle dazu? Das ist auf dem Punkt. Genau, jetzt aber für das Erlösungswerk. Entschuldigung? Amen. Weißt du, wo das steht? Johannes 3,16, sehr gut. So, also wir haben es ja gut jetzt mit der Hoffnung, wir sind mit Jesus und so, in einer Beziehung. Jetzt geht es ja aber noch weiter. Wir haben ja noch Menschen in unserem Umfeld. So, und was sollen wir jetzt tun, da Vers 13? Genau, das habe ich jetzt extra nicht erwähnt. Das ist einfach ein Vers, aber wir sind noch auf was anderes eingegangen heute. Genau, ja. Genau. Das ist der dritte Punkt. Und jetzt, hier ist es spezifisch auch an die Heiligen. Wer sind die Heiligen? Genau, die Glaubensgeschwister. Mhm. Ich schreibe mal einfach Christ. Ja. Wir sind ja immer beides. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind Heilige, aber auch Sünder. Gerechtfertigte Sünder. Vers 13. Hä? Und jetzt haben wir hier, es wurde ja, das Erlösungswerk hat etwas mit uns gemacht. Ja? Wir haben ein neues Herz bekommen. Und dieses Herz zeigt uns, dass ja der Heilige Geist in uns lebt, ja? Dieses Feuer. Und dieses Feuer, das bringt uns auch ins Gebet. Jetzt sehen wir hier den Zusammenhang. Wer hofft, der betet. Wer betet, der hofft. Ja, manchmal sind die Brüder auch ein bisschen traurig. Aber wenn wir Anteil nehmen an den Leuten, dann sind sie dann auch wieder happy. Und wir sind auch happy, weil wir Jesus haben. Das ist jetzt die eine Seite. Aber jetzt gibt es noch die andere Seite. Was könnte da sein? Das sind jetzt die Christen und das sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die hat Gott genauso lieb. Ich zeichne es jetzt nicht noch auf, weil ich habe einfach zu wenig Platz. Aber es ist wichtig, dass wir haben jetzt vor allem diesen Teil angeschaut. So. Das ist die eine Hälfte. So, und dann gibt es aber hier noch eine andere. Ich hoffe, euch bleibt das Bild ein bisschen. Wir haben eine begründete Hoffnung. Eine wunderbare Hoffnung, die sich erfüllen wird, wie wir es heute auch schon gehört haben, im Gebet. Und deswegen können wir beten. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ja, dann müssen wir auch nicht mehr beten. Aber wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung für diese Welt. Und ich bin sehr froh, dass Gott noch Hoffnung hat für uns. Auch wenn es manchmal hoffnungslos scheint, hat Gott immer wieder eine offene Tür für uns. Und diese Hoffnung, die schenkt auch mir Frieden in schwierigen Zeiten. Ein Leben nach dem Tod, ein Leben in Frieden mit Gott. Jetzt möchte ich euch eine Zeit geben, einen kurzen Moment, 1-2 Minuten, dass ihr euch überlegt, wo können wir aneinander Anteil haben? Und die Frage, die eigentlich daraus geht, ist eigentlich, kennen wir die Bedürfnisse von unseren Mitmenschen, von den Leuten, die hier sind? Und wo können wir vielleicht Anteil nehmen in der nächsten Woche, ganz konkret für eine Person? Sei es im Gebet oder ein ermutigendes Wort oder ihr wisst, ihr könnt kreativ sein. Überlegt euch diese Frage. Ein Moment. Ich schließe dann mit einem Gebet.